darf ich euch ganz kurz fragen, ob jemand von euch eine Brille hat für altersbedingte Weitsicht? Oder also wenn man nicht in der wenn man eine Lesebrille braucht. Lesebrille sagt man dazu. Du hast.
Ja, ich habe eine, aber du musst die fragen.
Duschen vielleicht sogar. Heike Schnapp. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für eure glücksverheißende Gemeinschaft. Ich möchte gerne eine Vorlesung geben, in der ich alles auf einmal reingepackt habe, weil ich eben, wie gesagt, nur eine Morgenvorlesung hier in der Schweiz halten konnte und jetzt diese eine Abendvorlesung. Habe ich gedacht, ich tue da alles, was ich euch gerne vermitteln möchte, hineintun. Es wird also mit verschiedenen Medien gearbeitet werden müssen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich möchte heute versuchen, euer Herz zu berühren. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Der Mensch im Krishna-Bewusstsein ist ein Mensch auf der Reise. Das ist jeder spirituelle Mensch. Der spirituelle Mensch ist grundsätzlich einer, der aufgebrochen ist und der das materielle Leben als nicht ausreichend empfindet, um seine inneren Bedürfnisse, seine Sehnsucht im Herzen zufriedenzustellen. Er ist also jemand, der in Bewegung ist. So wie die Bewegung aufhört für einen spirituellen Menschen, hört auch sein Leben auf. Und er lebt mit einer Sehnsucht im Herzen, die er sich manchmal nicht selber recht erklären kann. Eine Sehnsucht, die ihn dazu führt, sich fremd zu fühlen. Und eine Sehnsucht, die ihn dazu führt, wieder ins Gespräch zu kommen mit anderen spirituellen Menschen, um wieder in den Fluss zu kommen. Ich denke, dass solange die spirituelle Seele in der materiellen Welt ist und ihr Chit-Shakti, das heißt ihr Wissen und ihre natürliche Freude, ihre Chladini-Potenzial bedeckt ist von der Bahiranga-Shakti, ist es immer wieder so, dass ein Mensch für kurze Zeit zum Stillstand kommt, auch der Mensch, der auf dem spirituellen Pfad ist, und entweder einschläft oder zurücksinkt. Es wird aber eine Zeit kommen, für jeden von uns, wo die Sehnsucht unseres Herzens, die Sehnsucht nach der Begegnung mit Krishna, das Einzige ist, was wichtig für uns ist. Bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Priorität sich in unserem Leben festgesetzt hat, wo also diese Sehnsucht unser einziger Fokus ist, werden wir wahrscheinlich noch immer das Auf und Ab einer bedingten Seele in der materiellen Welt erfahren, die sich hin und wieder zu spirituellen Dingen angezogen fühlt, aber dann auch wieder bedeckt wird von der materiellen Energie, sodass sie ihr Glück und ihr Wissen woanders suchen als im spirituellen Leben. Wenn immer wir von dem Tod hören, von einem Menschen, der uns nahe ist, dann überkommen uns interessante Gefühle. Ich weiß nicht, wie euch es gegangen ist, als ihr über das Hinwegscheiden von Bhakti Swarup Damodar Maharaj Kunde gehört habe. Als ich davon erfuhr, war ich gerade in Washington und habe ein großes Retreat in einem Retreat-Zentrum angeleitet. Und am Morgen wurde mir gesagt, Bhakti Swarup Damodar Maharaj sei von uns gegangen. Und ich habe zuerst gesagt, das ist schon wieder eines dieser komischen Missverständnisse, die sich auf dem Computer ereignen. Man muss Computer abschaffen, nach meinem Wertegefühl. Ihr habt was Falsches verstanden. Er war gesund, er war und so weiter. Und er hat auch keine, also er hat zumindest mir keine Anzeichen gegeben, wie es bisher alle meine Freunde getan haben, bevor sie den Körper verlassen haben. Und ich habe gesagt, erkunde das nochmal. Und dann kam die Nachricht und die Nachricht war, dass er tatsächlich den Körper verlassen hatte. Und ich glaube, mir ist es gegangen wie euch allen. Ich wurde von einer ganz, ganz tiefen Trauer überwältigt. Und mal wieder das Gefühl, hier fehl am Platze zu sein. In einer Welt, wo letztendlich alles, was wir tun, von dem großen Radiergummi-Tod aus radiert wird. Ich war so schlimm dran, dass ich das Retreat, wo die Leute viel Geld bezahlt haben und aus ganz Amerika angereist worden waren, absagen wollte, weil ich einfach nicht mehr in der Lage war, richtig zu sprechen. Ich brauchte 2 Stunden, also wir mussten das 2 Stunden später anfangen, um mich wieder zu fassen und dann weiterzumachen. Aber ich habe dann gemerkt, dass dieses Leid, was ich empfand, nur Leid war, was meine Person betraf. Leid, was ich verspürte aufgrund eines Verlustes, den ich hatte. Für Bhakti Swarup Damodar Maharaj war es ein Freudenfest. Er hat auch, das habe ich später erfahren, sich wunderbar vorbereitet auf diesen Augenblick. Er hat davon gehört und er hat sich nur mit Krishnas Pastimes beschäftigt und war absolut blissvoll die Tage davor. Und da ich ihn ein bisschen kenne, hat zwar nie was angedeutet über sein eine spirituelle Meditation im Krishna-Bewusstsein. Er hat das sorgsam verborgen. Aber man kennt einen Devotee, wenn er Kirtan singt, dann merkt man, was in ihm drin steckt. Und das haben wir, glaube ich, alle gemerkt, als er seine Kirtans gesungen hat. Ist nicht mal wahr, wenn Bhakti Swarup Damodar singt? Wenn wie nu? He is attached to Krishna. So, dann habe ich gedacht, als ich über die näheren Umstände fuhr, für uns ist es ein Verlust, die wir auf dieser weltlichen Ebene sind, die wir vielleicht nicht verwirklicht haben, dass wir eine ewige spirituelle Seele sind. Aber für ihn ist es ein Freudensfest. Jetzt kann er endlich mit Krishna zusammen sein. Anipol, geht ihr zum Spielen oder geht ihr? Ja, genau, Spielen muss sein. Anipol. Wenn unser spirituelles Wissen und unsere spirituelle Freude von der äußeren Energie bedeckt ist, nur dann haben wir Angst vor dem Tode und sehen es als etwas Schreckliches an. Nur wenn unsere spirituelle Energie und unsere spirituelle Freude bedeckt sind von der äußeren Energie, nur dann fühlen wir Anhaftung an diese Welt und ignorieren unsere Sehnsucht im Herzen, die sich dann irgendwann mal wieder sehr laut und vernehmlich meldet. Wenn aber unser spirituelles Wissen und unsere spirituelle Freude entfacht ist und klar brennt wie ein gutes Feuer, dann haben wir keine Angst vor dem Tod und wir fühlen auch keine materielle Anhaftung, sondern nur Anhaftung und Liebe zu Krishna und das Bedürfnis, mehr über Krishna zu erfahren, mehr in Krishnas Nähe zu sein, mehr ihm zu dienen durch das, was wir tun, mehr das Vakuum im Herzen zu bedecken mit Krishnas Gegenwart im Herzen. Ich denke, Krishna arrangiert unser Leben immer wieder aufs Neue, damit wir aufwachen können und zu dieser Sehnsucht uns bekennen können. Und ich möchte heute mit euch eine kleine Meditation machen, wo ich euch versuchen möchte, an eure Sehnsucht zu erinnern. Ich möchte mit euch etwas machen, indem ihr die Möglichkeit habt, eine Reise zu unternehmen, die euch mit Krishna in Kontakt bringt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Reise gerne machen möchtet, aber also ob ihr euch vorgestellt habt, eine solche Reise heute zu machen. Ich werde euch deswegen ein bisschen das vereinfachen und euch ein bisschen entspannen und euch voranbringen in eurem spirituellen Leben. Ich möchte euch bitten, euch ein bisschen aufrecht hinzusetzen. Ihr braucht ungefähr 15 Minuten. Wir werden vielleicht sogar sehen, dass wir die Tür oben zum Kinderzimmer schließen, Nandarani Priya. Das ist ja die Idee, dass die Kinder einen ihren Raum haben mit dem. Ja. Then we have to make the music a little. Habe ich auch dran gedacht. Wir haben Musik hier für euch. Unser Ziel ist es bei dieser Entspannungsübung, die wir machen, gleichzeitig unseren Körper und unseren Geist total zu entspannen, aber einen Zustand der absoluten Wachheit und Konzentration anzustreben. Wir werden also nicht unseren Geist total hängen lassen, aber unseren Körper werden wir abhängen wie ein Mantel, den wir an die Garderobe hängen. Setz dich noch einmal gemütlich hin, also sieh, ob du den besten Platz gefunden hast. Und dann schließ deine Augen. Und fixiere dich ganz auf das Einatmen und Ausatmen. Durch die Nase. Denk nochmal an den Tag, den du geführt hast. Was du gemacht hast, bevor du hierher gekommen bist. Und dann verabschiede dich von diesem Tag und sei ganz bei deinem Atmen. Konzentriere dich auf den einströmenden Atem und den ausströmenden Atem und bring deinen Geist immer wieder dahin zurück. Wenn du einatmest, versuche ein bisschen deine Wirbelsäule aufzurichten. Ein bisschen zu wachsen. Und wenn du ausatmest, versuche die Schultern und den Körper ein bisschen mehr zu entspannen. Hänge deinen Körper ab. Wir haben so oft vom Tod gehört. Der Tod ist auch in unserer Nähe eingetreten, wie zum Beispiel bei Menschen, die uns sehr lieb waren und noch immer sind. Heute werden wir uns mit unserem eigenen Tod befassen. Du bist ein Jahr vor deinem Lebensende. Wo bist du da? Mit wem bist du unter Umständen zusammen? Deiner Frau? Deinem Mann? Kennst du noch irgendeinen deiner Freunde? Du musstest in der letzten Zeit öfters zum Hausarzt. Vor ein paar Wochen hatte dich gebeten, eine Blutprobe abzugeben. Es gibt da eine neue Krankheit in der Schweiz, die alte Leute erreicht. Da kommt ein Anruf. Es ist der Hausarzt. Er sagt dir, dass nach den Erkenntnissen der modernen Medizin du noch eine Woche zu leben hast. Er bittet dich, dich vorzubereiten. Mit wem wirst du darüber sprechen? Nimm dir Zeit, dir die Szene ganz genau vorzustellen. Nun visualisiere, wie du dem Tod entgegengehst. Ist dein Körper müde? Hast du vielleicht irgendwo Schmerzen oder einfach nur eine Lahmheit? Versuche dich da rein zu versetzen. Gestatte dir, dich in die Empfindung hineinzugeben und in dich hineinzuhorchen, in diesem Zustand. Du gehst deinem Tod entgegen. Nimm dir Zeit, dir das vorzustellen. jetzt ist es soweit. Sieh die Menschen um dich stehen, während du auf dem Totenbett liegst. Stelle dir vor, wie sie darauf reagieren, dass du sie verlässt. Sind die Vodis da, die Kirtan machen? Gewähre dir reichlich Zeit, um zu sehen, was da vorgeht. Stelle dir den Augenblick deines Todes vor. Was geschieht mit deinem Bewusstsein? Wohin gehst du? Lass dein Bewusstsein aus dem Körper hinaus. Und geh dorthin, wo du dir im Herzen wünschst, hinzugehen, nachdem du diesen Körper verlassen hast. Dort rufe dir dein Leben in den wichtigsten Einzelheiten ins Gedächtnis zurück. Lass dir bitte Zeit bei diesem Rückblick. Mit welchen Dingen, die du getan hast, bist du zufrieden? Was hättest du anders machen sollen? Welche düsteren Gefühle oder Gedanken hast du damals empfunden und hegst sie vielleicht noch immer? Wir gehen weiter in unsere Meditation. Du hast nun die Gelegenheit, in einen neuen Körper zur Erde zurückzukehren und einen ganz neuen Lebensplan zu entwerfen. Würdest du dir dieselben Eltern aussuchen oder lieber andere? Wünschst du dir irgendwelche Brüder oder Schwestern? Worin würde deine Lebensaufgabe bestehen? Was hältst du in deinem neuen Leben für wesentlich? Was wird dir in deinem neuen Leben wichtig sein? halte dir bitte vor Augen, dass dein Leben, dein jetziges Leben, durch einen sich ständig wiederholenden Ablauf von Tod und Wiedergeburt gekennzeichnet ist. Es ist wie bei Lord Brahma. Jedes Mal, wenn du deine Einstellungen und Empfindungen ändern kannst, durchlebst du einen Tod. Und dann kommt die Wiedergeburt. Nachdem du dies vor deinem geistigen Auge erlebt hast, kannst du dir darüber bewusst werden, dass dein ganzes Leben auf eine Art betrachtet nichts anderes als Tod und Neugeburt war. Die Körperzellen sterben und neue kommen dazu. Die Einstellungen sollten auch sterben und bessere dazukommen. Kehre nun langsam und friedvoll in die Gegenwart zurück. Du fühlst dich erfrischt und froh. Langsam können wir wieder auf, also in den Raum zurückkommen. Was sehr gut hilft, ist die Hände zu reiben und zu palmieren. Und dann die Augen zu öffnen, während wir die Hände zurückkommen und in die Hände schauen, als würden wir das erste Mal unsere Handflächen sehen. Hare Krishna. Übrigens, das ist ein gutes Zeichen, wenn man hustet. Dann lösen sich Spannungen. Ich habe manchmal in meinen Seminaren, da hustet die ganze Belegschaft. Ich muss es schon manchmal unterbrechen und sagen, wir müssen vielleicht erstmal einen Dauerlauf machen oder sportliche Ertüchtigung. Meine lieben Devotees, liebe Freunde, liebe Skeptiker, eingeschlafene, gefallene und total fortgeschrittene unter euch. Hare Krishna. Es ist so oft so, dass man sein Leben verändern möchte, dass man mit der Enge, die sich eingefunden hat im Krishna-Bewusstsein, nicht mehr zufrieden ist. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man sich wünscht, sich zu verändern, oder ob man sich fest vornimmt, sich zu verändern. Wenn ihr euch nur wünscht, euch zu verändern, wird sich wahrscheinlich nichts tun im Leben. Wenn ihr euch fest vornimmt und ein Commitment eingeht, dann wird sich etwas verändern können. Und dazu ist sehr oft ein ganz einfaches Vertrauen nötig. Das Vertrauen in Krishnas Mitgefühl und Krishnas Barmherzigkeit. Dass Krishnas Mitgefühl und Krishnas Barmherzigkeit mir in meinem Leben helfen kann, von fehlbaren Einstellung frei zu werden. Dieses Gefühl ist wichtig für den Aufbruch im Leben. Es gibt in den Veden diese tollen Lehrgeschichten und eine habe ich jetzt neulich gefunden, die mich total begeistert hat. Es handelt sich um einen großen Devoti, einen großen Bhakta, der nachmittags immer auf Madhukari ging. Das heißt, sich seine Speise erbettelte. Und dieser Devoti kam eins zum Hause eines Grihastas, klopfte an und war überhaupt nicht darauf gefasst, was kommen würde. Der Grihasta kam raus und als er den Devoti sah, fing er an zu weinen und zu weinen. Warum weinst du denn so, sagte der Devoti. Ach, ich bin der Ärmste und der Elendste. Seit 3 Tagen fastet meine Familie, so arm sind wir. Ich habe 2 Kinder und eine Frau. Wir haben seit einem Jahr dem Dorf auf der Tasche gelegen und von ihrem Güte gelebt. Aber jetzt können wir einfach nicht nochmal kommen und nochmal kommen und nochmal kommen. Und deswegen fasten wir. Und jetzt kommst du, ein so guter Devoti des Herrn, und fragst um meine Almosen und ich kann dir nichts geben. Deswegen weine ich. Und dann fing er an zu klagen, wie auch seine Beziehung mit der Frau nicht mehr so gut war. Und alles Mögliche schwierig. Der Nachbar hatte die Ziege und alles. Nicht? Der Bhakta, der Devoti, sagte, lass mich mal in dein Haus gucken. Ich habe da so ein Gefühl. Und als er ins Haus kam, sah er, ich wollte Uddhava bitten, ob ihr sowas habt, einen Steinstößel in einem Gewürzmörser. Habt ihr sowas? Kannst du mir bitte so eingeben? Weil wir manche ausländische Devotees haben, die das nicht verstehen, Stößel und Mörser. Er sah also so ein Stößel aus Stein, der Bhakta. Und er sagte, du bist der reichste Mann, du bist so reich, dass du sogar in der Lage bist, deine ganze Familie zu erhalten und allen im Dorf Reichtum zu gewähren. Denn der Stößel, kennt das für Gewürze, ist der legendenhafte Stein der Weise, der alles, was aus Metall besteht, sofort in Gold umwandeln kann. 24-karätiges Gold. Das ist Quatsch, sagte der Haushälter. Ich weiß, was meine Augen sehen. Dieser Stößel besteht einfach nur aus Marmor. Das ist der aus Marmor, nee, aus weißem Stein. Aus weißem Stein. Der Bhakta sagte, nein, es ist der Stein der Weisen. Jetzt wurde der Haushälter fast ein bisschen zornig. Es sind schon 1000 Leute in meinem Haus gewesen. Sie alle haben während meines Lebzeitens den Stößel gesehen. Ich weiß doch, was die gesehen haben. Das ist genau das, was ich gesehen habe. Daraufhin sagte der Bhakta, und ich sehe, was ich sehe. Nimm einmal den Stößel und berühre ihn mit Eisen. Und er machte so und er wurde Gold. Könnt ihr das sehen? Es ist reines Gold. Seht ihr es auch? Sei gemein. Dies ist eine mystische Geschichte, eine Geschichte, wo man drüber nachdenken muss. Wir, genau wie dieser Grihastha, das ist, was diese Lehrgeschichte sagen will, leben wir im Hause unseres Körpers. Und genau wie dieser Grihastha erkennen wir nicht, was der Herr für uns beiseite gelegt hat. Seine unendliche Barmherzigkeit. In dem Augenblick, wo der Devotee anfängt, auf diese Barmherzigkeit von Krishna, diesen Stein der Weisen, der sein ganzes Leben verändern kann, ihn zum reichsten Mann des Lebens oder reichsten Frau des Lebens zu machen, baut. In dem Augenblick kann sich sein ganzes Leben vergolden, verändern, transformieren, ein anderes werden. Diese Barmherzigkeit Krishnas oder diese Liebe Krishnas zu den Devotees, zu seinen Devotees, ist so unendlich groß und ist so unendlich stark, dass es schlechtweg schwierig ist, sie zu verstehen. Deswegen verstehen sie auch so wenig Hare Krishna Leute, diese Barmherzigkeit Krishnas und diese Möglichkeit. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur schreibt darüber, über diese Barmherzigkeit Krishnas zu seinen Devotees. Und zwar zitiert er einen Vers aus der Gopal Tapani Upanishad. Ein Vers, wo der Devotee lernen kann, über Krishna zu meditieren im Herzen. Es wird beschrieben, wie Krishna die Farbe einer Monsunwolke hat, wie er eine Girlande aus Lotusblumen trägt, wie er einen wunderschönen gelben Dhoti hat und wie er da sitzt in kontemplativer Stille, seine Hände im Jnana Mudra, das heißt im Meditationsmudra. Das ist, wie die Gopal Tapani Upanishad das meditiert, das beschreibt. So der Devotee, der neue Devotee, fängt an, über diese Vers zu meditieren und Krishna sieht ihn. So beschreibt Vishwanath Chakravarti Thakur, wie er versucht zu meditieren und Krishna lächelt und sagt, der Devotee kann nicht meditieren, er hat einen materiellen Geist. Er kann nicht in seinem materiellen Geist mich wahrnehmen, das ist nicht möglich. Ich habe eine Form aus Sachid Ananda Vigraha. Wir tun so, als ob, zu Deutsch gesagt. Der Devotee tut so, als wenn er meditiert und findet sogar Freude daran. Aber, sagt Krishna, er versucht über mich zu meditieren. Und in dem Augenblick, wo Krishna das denkt, so sagt Vishwanath Chakravarti Thakur, überflutet eine Woge aus Mitgefühl und Barmherzigkeit das Herz des Herrn und Wogen der Barmherzigkeit kommen von Krishna in die materielle Welt, in das Herz des Devotees, der dann wirkliche spirituelle Freude kosten kann und relischt und glücklich wird auf diese Weise. Die Barmherzigkeit des Herrn, mit anderen Worten, ist darin, dass er Bhakta Vatsala ist, der Freund seiner Devotees und in seinem großen Mitgefühl zahlreiche Arrangierungen macht, wie die Devotees mit ihm in Kontakt treten können. Und wenn Krishna sieht, dass der Devotee sich ernsthaft bemüht, dann kommt er in seiner Barmherzigkeit und hilft dem Devotee und nimmt ihn in seine Nähe. Er führt ihn an seine liebende Brust. In seiner liebenden Brust sind schon alle Jivas im Kostuba Mani drin, aber der Herr bringt seine Devotees zurück zu ihm, wenn er sieht, wie sie sich da bemühen. Das ist eine unglaubliche Barmherzigkeit des Herrn. Eine Barmherzigkeit, die man nicht in Worte fassen kann. Eine andere Barmherzigkeit ist, für den Devotee, dass Krishna seine lieben Devotees in diese düstere Welt geschickt hat und uns Zeichen gibt und Inspiration gibt, auch wenn wir mal Inspiration benötigen, und bedürfen. Eine andere Barmherzigkeit des Herrn ist, dass er in dieser Welt erschienen ist und seine transzendentalen Lilas, von der wir gleich eins sehen werden, mit Dias, ausführt, um seinen Devotees zu zeigen. Hier sind meine glücklichen Pastimes. Jetzt komm endlich zu mir zurück und lass diese Spielzeuge, die du schon wieder kaputt gemacht hast, zurück. Das sind alles Barmherzigkeiten von Krishna, die sehr, sehr weit sind. In dem Augenblick, wo der Devoti mit Krishna in Kontakt tritt, mit anderen Worten, oder sich bemüht, mit Krishna in Kontakt zu treten, kommt Krishna in seiner Barmherzigkeit. Es ist sehr nice, wie Bhaktivinoda Thakur im Harinam Chintamani darüber spricht, was Expertise im Bhajan ist. Expertise in der Verehrung Gottes, sagt Bhaktivinoda Thakur, ist es, zu chanten und dabei die 10 Vergehen zu vermeiden. Aber er spricht von einem Vergehen, was der Devoti niemals durch seine eigene Kraft vermeiden kann. Du kannst alles tun, aber du wirst niemals aus eigener Kraft als bedingte Seele es schaffen, dass du abgelenkt wirst vom Chanten. Das kannst du niemals aus eigener Kraft vermeiden. Du kannst deinen Geist noch so sehr anstrengen. Du kannst deinen Geist noch so sehr durch Traktaka-Meditation, durch Yoga-Atmung, durch Fixierung und so weiter versuchen zu konzentrieren. Bhaktivinoda Thakur sagt, das ist nicht möglich, Ablenkung von Krishna zu vermeiden. Weil der Geist immer wieder zur materiellen Energie zurückgeht. Die materielle Energie zieht den Geist immer wieder weg vom Pfad des Bhajan. Nur durch die Mercy von Krishna ist es möglich, den Geist auf ihn zu richten und bei ihm zu belassen. Dazu brauchst du die Mercy Krishnas. Da bist du unfähig, das alleine zu tun. Wenn ihr wollt, im März oder so, ich weiß es nicht so, werde ich ein Japa-Retreat in den Schweizer Bergen anbieten. Und da werden wir über die 4 Schlüssel des guten Japas die beibringen und auch ausprobieren. Und dann werden wir zu einer Tür kommen, der Tür des heiligen Namens. Und da muss die Mercy von Krishna auf gehen, damit er diese Tür letztendlich, die letzte Tür, aufmacht. Darüber werden wir sprechen. Yes. So, ich möchte euch noch einen Schloka vorlesen. Ein Schloka, der, finde ich, so schön beschreibt, wieso wir sehr oft so abgelenkt sind von Krishna. Weswegen wir so oft so unsicher sind. Und weswegen wir so oft von diesem Kali-Yuga-Atmosphäre, kennt ihr das, diese Anxiety, diese Sorgen, dieser Stress, den man so hat. Ich war heute mit 2 super nice Devotees zusammen und wir waren einfach nur glücklich, als wir zusammen waren. Alle 3 waren wir nur glücklich. Keine Notwendigkeit, viel zu sprechen. Wir waren im Krishna-Bewusstsein glücklich. Und ich sagte zu den Devotees, das ist so rar, dass man mal richtig glücklich ist. Wortlos glücklich. Einfach so. Einfach wortlos glücklich. Wie sagt man, sprachlos glücklich? Oder wie sagt man, wunschlos glücklich? Wunschlos glücklich. So rar im Kali-Yuga. Weil die Atmosphäre ist so, merkt ihr das auch, die ist einfach so gestresst und so gestört. Auch wenn man versucht, Devotee zu sein. Immer ist da irgend so ein Stress und irgendwas funktioniert nicht. Und dieses Problem und jenes Problem und warum denn das? Und so weiter. Das Bhagavatam sagt, wie diese Unsicherheit, oder er sagt Bhayam, diese Grundstimmung des materiellen Lebens heißt Kunta. Wisst ihr, wie die spirituelle Welt definiert wird? Als Vaikunta, frei von Ängsten. Das, daraus folgt, dass die materielle Welt als Puna Vaikunta, also voll von Kuntas ist, voll von Ängsten. Es gibt einen tollen Schlucker, den Jiva Goswami an den Anfang seiner Bhakti Sandarbha stellt, indem er nämlich sagt, wie man, wie man jetzt endlich frei von dieser Furcht und von dieser blöden, materiellen Stimmung im Herzen frei wird. Er sagt, Bhayam dvitiya binivesatasyat ishatta petasya viparayayo smriti tanmayayato buddhabayettam bhagyaikayesham guru devatatma. Furcht entsteht, lasst uns unter den Banyanbaum gehen und ein bisschen alte Weisheit hören. Furcht entsteht dann, wenn sich ein Lebewesen, wie zum Beispiel Jai Gopal oder Madhumati oder irgendjemand von uns oder jeder von uns, Furcht entsteht, wenn sich ein Lebewesen fälschlicherweise mit dem materiellen Körper identifiziert. Diese Identifizierung mit dem materiellen Körper kommt dann zustande, wenn man vertieft ist in die äußere, täuschende Energie des Herrn. Immer dann, wenn sich das Lebewesen abwendet vom höchsten Herrn, wendet es sich der materiellen Energie zu und vergesst seine wesensgemäße ewige Position als Diener des Herrn. Wenn man sich so vergisst, gerät man unter den Einfluss von furchtbringenden Umständen, die durch die Kraft der Illusion Maya herbeigerufen wird. Deswegen sollte sich ein intelligenter Mensch im ungetrübten, hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigen, unter der Führung eines echten spirituellen Meisters. Diesen spirituellen Meister sollte er annehmen als seinen worshipful deity und als Leben und als Seele. Wie ich das in meinem Leben verstehe und auch anwende, ist es so, dass wir diese Message, die zu uns kommt, durch die Guru Parampara, durch die ewige Traditionsfolge, die von Krishna gestartet wurde, dass wir diese Message als Tavakatamritam Tapta Jivanam annehmen sollten, als das, was Leben zurückbringt. Nicht? Diese ewige Botschaft für Krishna sollten wir als das, was Leben in diese Welt gibt, was uns von den Leiden und der Furcht und den Ängsten und der Unsicherheit und dieser Kunterschwingung, will ich mal sagen, nicht? Befreit. Die sollten wir annehmen als das, was uns Leben gibt, als Medizin, als das, was uns wieder gesund macht und uns wieder heilt und wieder in Kontakt bringt mit dem Herrn. Hm? Manchmal fragen sich die Devotees, ist Krishna denn daran interessiert, mir zu helfen? Selbstverständlich, denn Krishna ist Bhakta Vatsala. Das ist ja seine wichtigste Eigenschaft in dieser Welt. Aber sehr oft übersehen wir das, was bei uns zu Hause ist. Nämlich dieses Investment an Mitgefühl, was Krishna in uns hat. Unseren Stein der Weisen. Jeder von uns hat so einen Stein der Weisen. Dieses Investment, oder wie sagt man in Deutsch, diese Investition von Krishnas Barmherzigkeit. Sehr oft übersehen wir das. Und dann bleiben wir arm wie dieser Mensch, der zu Hause in seinem Hause lebte und nur Troubles und Schwierigkeiten hatte. Ich möchte euch wirklich heute daran erinnern, Krishna ist bekannt als Bhakta Vatsala. Das ist nicht ein Attribut, was keine Bedeutung hat. Krishna ist da sehr integer mit diesen 64 Eigenschaften. die er hat. Nicht? Er ist eine integre Person. Es ist nicht so, dass das so lügenhaft angedichtete Eigenschaften sind. Krishna oder so hyperbolisch angedichtete Eigenschaften. Krishna ist Bhakta Vatsala, der Freund der Devotees. Und mit dieser Barmherzigkeit Krishnas kann alles möglich werden. Es ist nur wichtig, dass, wie Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, dass wir versuchen, hingebungsvollen Dienst auszuführen. Das Wichtigste ist davon Shravanam und Kirtanam. Dass wir versuchen. Es ist ein Versuch, über den die großen Sadhus lachen werden, über den die Rishis, die Saptarishis, die am Himmelsfirmament in Sternen da sind, sich zu Tode lachen, dass sie fast vom Himmel runterfallen. Wir sind, wer wir sind. Einfache Menschen mit einfach gestrickten psychologischen Mustern und durchaus vorhersehbaren Reaktionen. Aber Krishna sieht in seiner Mercy, er bemüht sich ein Devotee so gut wie er kann. Und Wellen des Mitgefühls kommen und können sein Leben verändern. Vergesst bitte nicht euren Stößel, Krishnas Mercy. So oft haben wir das vielleicht übersehen, wie in unserer Geschichte der arme Mann. Aber der Sadhu hat ihm das gezeigt. Yes. Manchmal fragen sich die Devotees, ist Krishna denn powerful genug? Ich glaube, das stellt sich keiner. Im Srimad Bhagavatam wird die Kraft von Krishnas Lippen beschrieben mit einem Beispiel, wie Krishna nämlich die gefährliche Putana mit seinen Lippen nahm und das ganze Gift aus ihr sauchte. Das war ja ein Monster mit einer 16 Kilometer langen Form. So powerful sind Krishnas Lippen. Die Power von Krishnas Füßen wird im Bhagavatam illustriert, dass er einen Riesenwagen, der muss riesengroß gewesen sein, auf dem allerlei Gerät waren, wie Messingartikel und so weiter. Der ganze Reichtum der Brijbasis war da drauf, auf diesem Wagen. Und der Wagen war eingesunken in die Erde, weil da ein Dämon drin war, der Krishna töten wollte. Aber Krishna hat mit seinen kleinen, weichen Füßen gegen den Wagen getrümmert und hat ihn hochgekickt und umgekippt. Die Kraft von Krishnas Händen wird illustriert, indem er den Dämon Trinavatasura, der mit ihm in die Lüfte flog, einfach am Hals würgte und dann runterbrachte, sodass er mit dem Rücken gegen einen Stein fiel. Er fiel aus mehreren Meilen Höhe herunter. Und dann fängt das Bhagavatam, dann wird ein Lila erzählt, aus dem hervorgeht, dass Krishna unbegrenzte Power hat. Nämlich als er Mutter Yashoda in seinem Mund, manchmal sagt man auch in seinem Udara, in seinem Bauch, die ganzen Universen zeigte. Was wollt ihr noch hören? Was braucht ihr noch als Beweis für Krishnas Power? Krishna ist der Powervollste. Ich möchte heute gerne mit euch ein bisschen Krishna-Lila lesen. Wir machen alles auf einmal heute. Wir haben unsere Gandharvas hier eingeladen. Ein bisschen Krishna-Lila über die Power Krishnas, aber auch über die süße Krishnas. Es kommt aus dem Ananda Vrindavan Champu und ist ganz toll. Es beschäftigt sich ein bisschen damit, wie Krishna spielt als kleiner Junge. Thank you. Krishna spielte in Vrindavan oft im Staub. Dieser Staub war flüssig vom Kuhurin und von der Milch. Und manchmal, und darüber werden wir heute sprechen, baute Krishna aus dem Schlamm ganz kleine Häuser. Und um die Häuser herum ganz kleine Mauern. Aber manchmal baute Krishna auch eine ganz kleine Stadt. Wenn Krishna dann seine Sakas sah, die ebenfalls aus dem Schlamm kleine Häuser bauten, ging er zu ihnen rüber und zerbrach die Häuser seiner Freunde. Und sie gingen dann zu seinen Häusern herüber und zerbrachen seine Städte, Mauern oder Häuser. Krishna war in diesem Alter aber sehr enthusiastisch. Und er baute einfach seine Häuser aufs Neue wieder. Die Freunde aber kamen und zerbrachen wieder Krishnas Häuser. Als die Halbgötter aus dem Himmel diese Spiele von Krishna sahen, dachten sie in ihrem Herzen, wir können das nicht verstehen. Allein durch seinen Blick hat Krishna tausende von Universen geschaffen. Er hat einfach nur geschaut und die Universen sind entstanden und haben sich später aufgelöst. Aber er wurde niemals müde. Er hat sich nie persönlich eingelassen in die Konstruktion dieser Universen. Seine Energien haben alles gemacht. Aber jetzt baut der gleiche Krishna kleine Häuser im Detail mit Fenstern und Türen und Straßen im Sand. Und dann kämpft er mit seinen Freunden und wird müde. Nun spielt der Schöpfer der Universen im Schlamm und baut Straßen, Häuser und Dörfer zusammen. Jetzt wird derjenige, der immer wach ist, müde. Und er, dessen Kräfte niemals versiegen, wird erschöpft. Aber er gibt einfach nicht auf. Wir verstehen das nicht. Krishnas verwirrende Spiele haben die Gedanken der Halbgötter total durcheinander gebracht. Während Krishna strahlend vor Freude im Schlamm spielte, sah, wie die Sonne auf, die am Himmel aufgegangen war. Die älteren Gopis von Vrindavan waren voll mit mütterlicher Zuneigung. Und sie sprachen zu Krishna mit lieblichen Worten: O Liebling, bitte komm jetzt. Spiele auch mal mit unseren Kindern. Und ess mal was. Als Krishna die Devotis hörte, lächelte er. Und ganz leise und sanft antwortete er: Ich kann leider nicht zu euch kommen. Ich habe nicht einen Augenblick Zeit. Die älteren Gopis wollten aber ihre mütterliche Zuneigung zu Krishna zeigen. Und ungeduldig ergriffen sie ihn bei der Hand und eilten mit ihm zu sich nach Hause. Ihre Herzen waren überwältigt mit Liebe. Und so dienten diese älteren Gopis Krishna, indem sie seinen Körper rieben und ihn badeten. Krishna saß vor ihnen und mit großer Hingabe speisten sie ihn mit Butter, mit Rabri und Schier, und dann schickten die Gopis ihn nach Hause. So, Hare Krishna. Ich möchte gerne meine Vorlesung oder meinen Versuch, euch zu im Herzen zu berühren, zusammenfassen. Mein erster Punkt war, dass ich die Feststellung machte, die ich in meinem Leben gesehen habe, dass immer wieder die materielle Energie uns, die wir Teile Krishnas sind, kurz so zuschüttet und dass wir dann überwältigt sind, weil wir die Welt getrennt von Krishna sehen, überwältigt von Furcht, von materiellen Anhaftungen, von Wünschen und so weiter. Ich wollte dann eine einfache Meditation euch vorstellen. Die Meditation über den eigenen Tod. Srila Prabhupada hat uns gesagt, dass ein Philosoph den Tod immer wieder vor seine Augen stellt. Ein Mensch, der nachdenklich ist, versteht, dass er eines Tages hier weggehen wird. Und er wird dann natürlich die Zeit, die ihm bleibt, für die essentiellen Dinge einsetzen und nicht die unessentiellen Dinge. Diese Meditation über den eigenen Tod kann einem Menschen helfen, erstmal die essentiellen Projekte in seinem Leben zu identifizieren. Und ich dachte, dass indem ich euch einfach mal da reinführe in diese Todesmeditation, dass ihr vielleicht unter Umständen für euch entdeckt, was euch wichtig ist und wie ihr, sagen wir mal, einen kleinen Tod erfahren könnt. Ich habe es sehr gut. Ich werde am Dienstag in die Vollnarkose gehen. Und bei der letzten Vollnarkose, die ich hatte, habe ich sehr viele Dinge für mein Leben entdeckt und mein Leben sehr schön entdecken kann. Also ich schlage jetzt nicht jemandem von euch vor, in die Vollnarkose zu gehen. Aber das ist wirklich ein kleiner Ton. Man schaltet für eine Stunde, die werden sehr lange an mir rumschustern müssen, ab. Man schaltet ab und ist nicht mehr mit dem Bewusstsein in dieser, also so verbunden mit der Welt. Und man kommt dann neu raus. Und ich bin mal gespannt, was geschehen wird in dieser Zeit. Vielleicht nichts, also ist auch gut, aber vielleicht bedeutende Dinge. Das wäre auch natürlich schön, aber auf alle Fälle weiß ich, dass es ein, ja, in meinem Denken ist jedenfalls sowas wie eine Vollnarkose. Ich bin halt ein bisschen feiner, wie ihr alle auch. Also ihr seid ja, wir sind ja die gleiche Familie und haben den gleichen Gedanken. Das geht ganz schön rein. So, ja. Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Angst auch vor dieser Begegnung mit der Vollnarkose, aber hatte dann gemerkt, als ich über diesen Vers meditierte und ihn anwandte, dass die Angst wegging. Furcht kommt dann zustande, wenn man sich mit dem Körper identifiziert und absorbiert wird in die täuschende Energie. Wenn man dann aber den Weg schafft und sich Krishna zuwendet, dann vergeht die ganze Furcht und dann ist man sehr glücklich. Wenn ihr mich nach meinen 35 Jahren oder ich weiß jetzt nicht wie lange, also mit 15 bin ich zum Krishna-Bewusstsein dazu gestoßen und jetzt bin ich weiß gar nicht wie alt, 53 glaube ich, ne? Oder irgend sowas. Jahrgang 54, wie alt wird man denn? 53. 15 bis 53, das würde ich jetzt sehr gerne mal, kann mir jemand helfen, ich kann nicht in Zahlen denken. 53 weniger 15, wie viel ist das? 38, das kann doch nicht sein, so lange gibt es doch gar nicht Krishna-Bewusstsein. Also wenn, ich glaube, ich habe einen Rechenfehler gemacht, aber also das sind die Ziffern, also das muss man richtig, ich habe das Gefühl, das ist in einem Blitz vergangen, diese Zeit. Wenn mich jetzt jemand fragt, was hast du wirklich verwirklicht? Ich meine jetzt nicht die schönen mentalen Ideen, die ich habe übers Leben und die tollen Dinge, die ich wahrnehme. Einfach nur, was habe ich richtig erkannt? Was weiß ich? Das ist ganz einfach das. Ich weiß so viel. Wenn Krishna in meinem Herzen ist, bin ich glücklich. Und wenn Krishna nicht in meinem Herzen ist, bin ich unglücklich. Fertig. Kann ich ganz einfach ausdrücken, in einem Satz. Das weiß ich. Andere Dinge mache ich nicht wissen, aber das weiß ich. Ich glaube, da könnt ihr euch auch identifizieren, das Ramananda, oder? Das kannst du auch so sehen. Also, das ist eine ganz einfache Sache. Und ich möchte euch wirklich bitten, Krishna ins Herz reinzunehmen, einfach zu bemühen. Ich kann mir vorstellen, jetzt haben wir versucht, Krishna-Lila zu lesen und zu hören. Wir haben uns bemüht, Chitra hat so schön gespielt und Ramananda so schön getablat dazu. Und ich kann mir vorstellen, Krishna denkt, oh, hier sind meine Devotees, die sind nicht sehr bewandert in vielen Themen, aber sie versuchen, über mich zu hören. Und dann werden Wogen der Barmherzigkeit kommen von Krishna. Gut, damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Ich möchte jetzt sehr gerne, ich möchte euch noch ganz kurz entführen nach Vrindavan. Dann habt ihr die volle Dosis. Chanten, Also Harinam, Sadhu Sangha, dann was noch? Bhagavatam haben wir vorgelesen. Dann, jetzt kommt Dham was? Jetzt kommt der heilige Dham. Und dann kommt das fünfte, Prasadam. Dann sind wir, dann haben wir die volle, das ist Panchanga Bhakti nennt man das. Der fünffache Bhakti-Pfad. Heute mein Wunsch, euch die volle Dosis zu geben. Ich glaube, weil der Punkt so einfach ist, ich bin nachher noch da für persönliche Gespräche, dann können wir persönlich diskutieren. Aber ich denke, dass wir ganz kurz die Dias jetzt zeigen und nicht eine lange Frage- und Antwort-Session machen, weil Zeit ist auch noch da. Wie habt ihr euch das vorgestellt, Uddhava? Hier auf dieser Wand?
Ja.
Sag mal, ist das aus Manipur? Oder?
Nein, das habe ich in Vrindavan.
Toll. Ein Tropfen des heiligen Namens ist es. So? Ein Tropfen aus dem Ozean. Ja, willst du vielleicht dann... Ich möchte mich auch bei der Gelegenheit ganz herzlich bei Uddhava und Nandarani Priya bedanken und bei den vielen, bei den Oberwielern, die ihnen geholfen haben, in der Küche.